Liebe Geschwister, ich möchte Sie heute Morgen auf einen etwas steinigen Weg führen, der genannt wird Exegese oder Auslegung. Wir können ja nicht immer nur die Rosinen aus dem Wort Gottes herauspicken, sondern sollten uns auch in der Fläche um das Wort Gottes bemühen. Aber ich glaube, dass wir dann doch auch etwas Schatten und einige Oasen auf dem Wege finden, an denen wir uns erquicken können. Ich möchte lesen aus Hebräer 10, Vers 1 bis 4. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die hinzunahenden vollkommen machen. Etwas anders aus dem Grundtext übertragen heißt es, denn weil das Gesetz zwar einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter wirft, nicht aber der Wirklichkeit Ebenbild selbst ist, so kann es niemals die Hinzunahenden, das heißt die Anbetenden, zum Ziel bringen und die Sünde auf Dauer hinwegnehmen. Es waren ja alljährlich ständig wiederholte Opfer, sonderlich zu Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, aber auch für die eigene Schuld und Sünde waren immer wieder Opfer anberaumt, so dass es wahrhaftig im alten Bund eine teure Angelegenheit war zu sündigen. Wenn man dann immer ein tadelloses Tier ohne Gebrechen aus seiner Herde absondern musste und nach Jerusalem führen musste, um am Misbeach im Vorhof des Tempels am Altar die Sünde auf den Schädel des Opfertieres durch Handauflegung zu bekennen. Teure Sünde. Wir wollen aus der Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist, keine billige Gnade machen, liebe Geschwister. Es ist ein teurer Preis, um den wir erkauft worden sind, wenn wir die Vergebung ein für alle Mal genießen dürfen. Diese alljährlich wiederholten Opfer und die immer wieder für Sünden und Verfehlungen dargebrachten Opfer waren auch ein Zeichen dafür, dass keine bleibende Versöhnung vollbracht worden ist, sondern sie dienten lediglich der vorläufigen Bedeckung der Sünde im Blick auf das ein für alle Mal zukünftig zu erstellende Opfer Jesu Christi. Ich möchte dazu lesen Römer 3, Vers 23 bis 26, wo von dieser Bedeckung die Rede ist. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Ihn hat Gott dargestellt als einen Gnadenstuhl, als einen Sühnedeckel. Es war die goldene Abschlussplatte der Bundeslade, die hier als Vorbild für die Erlösung in Jesus Christus dient. Weshalb diese goldene Abschlussplatte der Bundeslade auch der Thron Jahwes genannt worden ist. Also, ihn hat Gott dargestellt zu einem Gnadenthron. Auf diesem Gnadenthron der Bundeslade erschien immer wieder die Shechinah, die Einwohnung Gottes, die Lichteswolke Gottes, aus der der Lebendige mit Moses sprach. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Wegen des Hingehenlassens der in der Vergangenheit geschehenen Sünden unter der Nachsicht und Geduld Gottes. Diese Sünden, für die immer wieder Opfer dargebracht worden sind, in einer Vorschattung, standen unter der Nachsicht Gottes, standen unter der Bedeckung. Und diese Bedeckung konnte Gott nur leisten im Hinblick auf das kommende, ein für allemal geschehene, vollkommene Opfer Jesu Christi. Gott hat also bereits auf dieses Ziel hingeschaut. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens Jesu ist. So heißt es wirklich. Ein wunderbares Wort. Nun sollten wir allerdings nicht mit den allermeisten Pietisten davon sprechen, dass wir auch heute noch unter der Bedeckung des Blutes Jesu stehen. Wissen Sie, man ist da ausgegangen von jener Passa-Sitte, dass die Israeliten, als der Todesengel durch Ägypten ging, die Pfosten der Türen mit dem Blut des Passa-Widders bestreichen sollten, als ein Zeichen der Bedeckung. Und wer im Hause blieb, hinter diesen Türpfosten, ihn tastete der Verderber der Erstgeburt nicht an. Und so spricht man bis heute immer wieder davon, dass wir uns unter die Bedeckung des Blutes Jesu stellen müssen. Liebe Geschwister, das ist zu wenig. Wir stehen heute nicht mehr unter der Bedeckung durch die Nachsicht Gottes, sondern wir stehen heute in der Erlösung. Wir sind losgekauft durch das Blut Jesu. Und wenn wir uns beschränken durch Unwissenheit auf Bedeckung, dann schmähen wir damit die volle Gültigkeit des Opfers Jesu und der uns zugesicherten Gottesgerechtigkeit und Vergebung. Und so heißt es auch, wir müssten uns immer wieder im Blute Jesu waschen. Das steht auch nicht geschrieben, sondern wir sind einmal gelöst und gewaschen worden durch das Blut Jesu, durch seinen Tod, der auf Golgatha geschehen ist. Wir müssen uns zwar täglich waschen, aber im Wasserbad des Wortes, damit wir einstmals ohne Runzeln und Flecken und ohne dergleichen etwas vor unserem Gott und Vater dargestellt werden können. In Offenbarung 1, Vers 4 bis 5 heißt es, Johannes den 7 Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten, der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, gelöst hat. Das ist ein heiß Geschehnis in der Vergangenheit, dort als Jesus am Kreuz hing und für uns gestorben ist. Und er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in die Äonen der Äonen. Amen. Ja, so sei es. Nun, wir haben gelesen, dass das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter wirft. Oder dass es ein Schatten der kommenden Heilsverwirklichung in Jesus Christus darstellt. Ein Schatten gibt ja einen Umriss. Man kann die Form, die Gestalt am Schatten erkennen, aber nicht die genauen Details. Es ist nicht die Wirklichkeit. Aber ein Schatten kann uns eine ungefähre Ahnung bieten von dem, was dahinter steht. Von dem Körper, der den Schatten wirft. Da möchte ich Sie fragen, wer ist denn der Körper, der den Schatten des Gesetzes geworfen hat auch in das Wort der Tora hinein, der fünf Bücher Mose. Sind es etwa die Engel? Oder sind es etwa gar Finsternismächte? Wer hat den Schatten des Gesetzes geworfen? Der Apostel Paulus sagt uns das in aller Klarheit in Kolosser 2,17. Von diesem Schatten des Gesetzes, derjenige, der diesen Schatten geworfen hat, diesen Schattenriss der Heilsereignisse, ist der Christus. Das wollen wir festhalten. Der Veranlasser des Gesetzes, der den Schatten geworfen hat, ist Christus selbst und niemand anderes. Wir werden dann noch darauf zurückkommen. Denn es haben sich hier allerlei Märchen angesiedelt, die so mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Wir haben gelesen, es ist nicht der Wirklichkeit Ebenbild selbst, das Gesetz. Und so kann es niemals die Anbetenden, die zum Tempel hinzunahenden, zum Ziel bringen und vollenden. Was war nun der innere göttliche Auftrag des Gesetzes? Es sollte eine Erinnerung an Sünden bewirken. Wir lesen noch einmal Vers 3 in Hebräer 10. Aber in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden dauerhaft hinwegnehmen oder beseitigen. Deshalb die permanente Wiederholung, die aber auch zu einer permanenten Erinnerung führte und zu einer Schärfung des Gewissens, sodass es feinfühlig wurde der Gerechtigkeit Gottes gegenüber. Und so kann der Apostel Paulus in Galater 4,24 sagen, dass solange die Unmündigkeit derer bestand, die unter dem Gesetz standen, das Gesetz ein Pädagoge war. Kein Pädagoge, der in die Irre führte. Welches pädagogische Ziel hatte dieser Pädagoge Gottes? Er führte zu Christus hin. Ein Pädagoge auf Christus hin. Das waren die Ziele des Gesetzes. Das war seine ganze Methodik, die er in das Gesetz hineingelegt hat. Eine Vorschattung, eine Erziehung, eine Hinführung der Unmündigen auf den kommenden Messias hin. Als dann der Messias, der Christus, gekommen war, da musste allerdings dann der Pädagoge abtreten. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Nur auf der Grundlage des Gesetzes Gottes war der Gedanke einer stellvertretenden Sühne durch das Selbstopfer Gottes in seinem Sohn überhaupt verständlich. Im Grunde kann kein Goy, kein wirklicher Heide und Atheist verstehen, warum Gott seinen Sohn töten lassen musste, ermorden lassen musste, um das Heil der Welt zu bewirken. Aber ein orthodoxer Jude wird es einstmals, wenn die Decke von seinem Herzen hinweggerissen wird, verstehen können. Vom Gesetz Gottes her. Denn auch sie wussten, auch die Propheten Israels, um die Vorläufigkeit des Gesetzes. Kein wirklich glaubender Jude hat gedacht, dass das Gesetz Gottes, die Tora, endgültig und ein für alle Mal und in völlig perfekter Weise reinigen könne. Also noch einmal, nur auf dieser Grundlage war der Gedanke einer stellvertretenden Sühne durch das Selbstopfer Gottes in Christo Jesu überhaupt verständlich. Und das war das Gute an dem Katechismus, den Luther geschaffen hat, und an der Bibellehre, die es früher in Kirchen gegeben hat, als die Kirchen noch zum Worte Gottes standen, die dann zur Konfirmation führten, dass der Grund gelegt wurde, ein gewisses Verständnis des Wortes Gottes, woran dann später die Evangelisation anknüpfen konnte. Wissen Sie, und das fehlt heute. Auch in den Schulen gibt es keinen Bibelunterricht mehr, keine Einweisung in den Katechismus, kein Auswendiglernen der Lieder des Gesangbuches, der Gebote und des Glaubensbekenntnisses, sondern da lernt man heute den Buddhismus kennen und den Islam und alle anderen Religionen dieser Welt, und dann sagt man zum Schluss, dann darfst du wählen, was dir am besten bekommt in deinem unersättlichen religiösen Magen. Das fehlt heute. Ein kleiner Nebengedanke. Es ist eigenartig, dass nach Hesekiel 45 auch im Reich des Messias im Tempel zu Jerusalem noch Opfer gebracht werden. Sicherlich nicht mehr für das wiedergeborene Israel, sondern für die gesetzlosen Nationen, die dann eine Stufe weitergeführt werden unter das Gesetz. Und die dann rückblickend auf das Opfer Jesu diese Opfer im Tempel darbringen. Anders ist das schlechthin nicht zu erklären. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Das wird dann so sein, wie wir, wenn wir am Tisch des Herrn versammelt sind und in Brot und Wein an das Opfer Jesu Christi denken und seinen Tod verkündigen. Als der Pädagoge auf Christus hin hat das Gesetz überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und der Heilige Geist knüpft daran an. In Johannes 16 sagt der Herr Jesus, wenn der Geist gekommen sein wird, er wird den Menschen überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, von der Gerechtigkeit, die darin besteht, dass ich zum Vater zurückgehe, und vom Gericht, das über die ergeht, die nicht glauben in Christo Jesu. Daran knüpft der Heilige Geist an und führt dieses Werk des Gesetzes, des Pädagogen, in einer wesenhaften, vollkommenen Weise weiter und führt uns dann hinein in das Ganze der Wahrheit und weist uns prophetisch den Weg in das Zukünftige. Und die Summe alles seines Tuns, er verherrlicht Jesus, das vollkommene Opfer Gottes. Die endgültige Lösung und Erlösung erst führt zum Ziel. Ich möchte dazu lesen aus Hebräer 9, 24 bis 28, denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst. Und jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Im Hintergrund steht das Bild des hohen Priesters, der einmal im Jahr einging in das Allerheiligste. Auch nicht, auf das er sich selbst oftmals opferte, wie der hohe Priester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Was für ein wunderbares Wort, wie das geschieht vom Standpunkt Gottes aus, die Abschaffung der Sünde durch das Opfer Jesu. Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, also wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen, die ihn erwarten, ohne Beziehung zur Sünde, Das heißt, ohne Beziehung zur Sündenregelung erscheinen zur Vollerrettung. Das ist die endgültige Lösung und Erlösung. Alles andere war vorläufig. Ich möchte ein Bild gebrauchen, das ich kürzlich bei einem englischen Ausleger fand. Wenn Sie also durch die Gassen gehen und sehen da einen Bettler sitzen und Sie überreichen ihm einen 50-Euro-Schein, wenn Sie großzügig sind, könnte er doch sagen, was soll ich mit diesem Papierfetzen anfangen? So wie die Leute im Alten Testament sagen konnten, was sollen wir mit diesen ständig wiederholten Opfern anfangen, die nicht zur Vollendung führen? Aber der Bettler wird diese vorläufige Gabe freudig in Empfang nehmen, wenn er klug ist, weil er weiß, dass eine Deckung durch das Volksvermögen und vielleicht durch den Goldschatz in der Bundesbank vorhanden ist. Und diese Deckung für den Wert auch der vorläufigen Opfer des Alten Testamentes ist gegeben in dem teuren Preis des Blutes Jesu. Das ist die Deckung, die Gott hinterlegt hat. Und deshalb waren für die Menschen des Alten Bundes auch die papierenen Geldscheine wertvoll, um in diesem Bild zu bleiben. Und nun möchte ich in Hebräer 10, Vers 5 weiterlesen. Dort finden wir das letzte Wort Jesu Christi, das er zum Vater gesprochen hat, als er in diese Welt hereinkam. Das letzte Wort vor seiner Inkarnation, vor seiner Fleischwerdung, wenn wir so wollen. Jedenfalls der Schreiber des Hebräerbriefes ist so kühn, uns dieses Wort zu überliefern. Dort heißt es, darum, als er in die Welt kommt oder bei seinem Kommen in die Welt, spricht er, und nun muss die Gegenwart stehen. Schlachtopfer und Speisopfer willst du nicht. Einen Leib aber hast du mir zubereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Ja, es ist wahr, in der Rolle des Buches ist von dem Christus geschrieben, so wie er selbst einmal seinen Feinden nach Johannes 5 gesagt hat, ihr durchforschet die Schriften und ihr meinet in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es tatsächlich, die von mir Zeugnis geben. Ihr aber wollt nicht zu mir kommen. Johannes 5, 39 bis 40. Und im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Schriften, im ganzen Tanak, das heißt im ganzen Alten Testament, haben wir Christuszeugnis. Bei seinem Kommen in die Welt, als der heilige Tabernakel, die heilige Stiftshütte erbaut werden sollte, in seinem Fleischesleib. Johannes 1, 14 sagt vom Kommen Jesu, das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Und eine englische Übersetzung schreibt dort, he tabernacled among us. Das heißt, er schlug das Stift Zelt auf in dieser Welt. Das heilige Zelt seines Geistes, seiner Seele und seines Leibes, als er Fleisch und Blut der Brüder angezogen hat. Kommen in diese Welt. Nun möchte ich Sie darauf hinweisen, dass hier in einer doppelten Weise vom Willen Gottes die Rede ist. Es gibt einen Ratschlusswillen Gottes und es gibt einen wohlgefälligen Willen Gottes, den er sich vorgesetzt hat in sich selbst vor Grundlegung der Welt. Und so ist in Christus das Geheimnis seines Wohlgefallens zwar noch verborgen im alten Bund, aber doch vorgeschattet. Ich möchte einmal auf das Bild kommen, das wir in Offenbarung 5 lesen, von jener Buchrolle mit 7 Siegeln, die nur von dem Christus, von dem Lamme Gottes, geöffnet werden konnte, weil er die Siegel brach. Und da heißt es, diese Buchrolle war außen beschrieben, das sind die Gerichte Gottes. Und sie war innen beschrieben, das ist die Geheimschrift Gottes. Das ist der wohlgefällige Wille Gottes, der Vorsatz seines Willens, der darin besteht, dass die Gerichte Gottes ein Ziel und ein Ende haben und dass sie heilspädagogische Maßnahmen seiner Liebe sind. Und so haben wir im Gesetz den Willen Gottes geoffenbart, aber den Ratschlusswillen Gottes, den vorläufigen Willen Gottes. Und in Christo Jesu offenbart sich uns der wohlgefällige Wille Gottes. Und nun darf ich noch einmal aus Hebräer 10 lesen. Darum, bei seinem Kommen in die Welt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer willst du nicht, einen Leib aber hast du mir bereitet. Wann hat er das gesprochen? Noch einmal, wann hat Christus das gesprochen? Bei seinem Kommen in die Welt. Es ist eine Rede im Kulminationspunkt der Heilszeiten. Eine Terminrede Gottes, die auf diesen Termin hingewiesen hat. Bei seinem Kommen in die Welt spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer willst du nunmehr nicht. Einen Leib aber hast du mir nunmehr bereitet, an Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden, oder eigentlich findest du nunmehr kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Nun frage ich dich, welchen Willen will der Christus nunmehr tun, vollbringen, vollenden, zum Ziel führen? Natürlich den wohlgefälligen Willen Gottes, den Vorsatzwillen Gottes, den er in sich selbst beschlossen hat vor Grundlegung der Welt. Indem er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde willst du nicht, noch Wohlgefallen findest du daran, die nach dem Gesetz dargebracht werden, spricht er nunmehr, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, deinen wohlgefälligen Gotteswillen, deinen vollendenden Gotteswillen. Es gibt ja einen guten, einen wohlgefälligen und einen vollendenden Willen Gottes, nach Römer 12, Vers 3. Er nimmt das Erste weg, auf das er das Zweite, Bleibende, aufrichte. Durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Christi. Durch welchen Willen sind wir geheiligt? Durch den wohlgefälligen Willen Gottes in Christo Jesu geoffenbart. Im Schnittpunkt der Zeitalter, als dann das Opfer gebracht wurde, das wirklich vollkommen machen kann und zum Ziele führt. Das müssen wir ganz klar unterscheiden. Opfer beschreiben den Weg Gottes zum Ziel. Sie sind vorläufig, sie sind ein Schatten der kommenden Heilsbieter. Christus zeigt uns das Ziel, macht uns vollkommen und bringt ein vollkommenes Opfer. Nun werden hier in diesem Wort Christi Worte gebraucht aus Psalm 40. Und da möchte ich doch einmal aus Psalm 40 mehr lesen. Und möchte darauf hinweisen, dass dieser Psalm über dem steht, dem Vorsänger, und in der neuen Elberfelder Übertragung dem Chorleiter. Eigentlich eine ganz andere Überschrift haben muss, nämlich im Hinblick auf den Siegbringer. So übersetzt es Rabbi Emanuel Hirsch oder andere jüdische Übertrager: im Hinblick auf die Vollendung. Noch andere jüdische Übertrager der Vergangenheit: im Hinblick auf den kommenden Messias. Alle drei Begriffe verwendet übrigens Paulus in 1. Korinther 15. Die sogenannten Vorsängerpsalmen sind also Messiaspsalmen, sind reine Prophetie. Das sollten wir bedenken. Dort schreibt David im Hinblick auf das kommende Gottesopfer, auf den Messias: beharrlich habe ich auf Jahwe geharrt, und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Christus im Tode. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm. Und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Ein Vorblick auf die Auferstehung. Und in meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied, einen Lobgesang unserem Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf Jahwe vertrauen. Glückselig der Mann, der Jahwe zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Stolzen und zu denen, die zur Lüge hin abweichen. Vielfach hast du deine Wundertaten und deine Gedanken gegen uns erwiesen, Jahwe, mein Gott. Nicht kann man sie der Reihe nach dir vorstellen, wollte ich davon berichten und reden, es sind ihrer zu viele, um sie aufzuzählen. Ja, das ist wahr. Wenn wir einmal den ganzen Reichtum Jesu Christi erkennen werden, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, dann werden auch wir sagen, nicht die Hälfte hat man uns gesagt. Denn er kann über alles das hinaus zu tun, was wir erbitten und erdenken, er, der da reich ist an Erbarmen. Und so müssen auch wir sagen, auch wenn wir uns fleißig um das Wort Gottes und seine Erkenntnis bemühen, wollte ich davon berichten und reden, es sind zu viele Gottes Wunder, um sie alle aufzuzählen. Und nun kommt dieses Wort. Und es steht auch hier im hebräischen Text, im Präsens, in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit. An Schlacht- und Speisopfern hast du keine Lust. Ohren hast du mir durchtragen. Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben: um dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott. Es ist meine Lust und dein Gesetz, deine Tora ist im Inneren meines Herzens. So spricht der Christus. Sehen Sie, das hat David nicht geschrieben im Hinblick auf die Gesetzgebung am Sinai. Als habe Gott die Opfer des Gesetzes niemals gefordert. Das wäre geradezu eine Torheit. David war doch kein Reformator, der an die Mauern des Tempels 95 Thesen genagelt hat, wovon eine hieß: du, o Gott, hast niemals die Opfer des Gesetzes gefordert und verordnet. Es gibt hunderte von Gegenstellen im Alten Testament, die klar davon sprechen, dass der Herr selbst Jahwe Zebaoth die Gesetze angeordnet hat, verfügt hat, und dass er auch die Opfer angeordnet und verfügt hat. Sehen Sie, da ergeben sich Widersprüche. Widersprüche nicht im Worte Gottes, sondern in unserem vorschnellen Denken. Wenn wir diesen Psalm als Messias-Psalm lesen, und wenn wir ihn lesen, wie er hier wirklich geschrieben ist, in der Gegenwart, dann ist das ein Christuswort. Und der Hebräerbriefschreiber sagt uns ja, wann dieses Christuswort gesprochen worden ist, über die Unwirksamkeit des Gesetzes und der gesetzlichen Opfer, nämlich bei seiner Fleischwerdung, bei seiner Inkarnation. Da konnte der Christus sagen, zu diesem Heilstermin seiner Erniedrigung, an Schlacht- und Speisopfern, o Gott, hast du nunmehr keine Lust. Ohren hast du mir durchgraben. Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um dein Wohlgefallen zu tun. Mein Gott, es ist meine Lust und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens. Ich habe die Gerechtigkeit verkündigt in der großen Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Ja, wie du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Inneren meines Herzens. Deine Treue und deine Rettung habe ich ausgesprochen. Deine Güte und deine Wahrheit nicht verhehlt vor der großen Versammlung und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das klar geworden ist. Wann ist dieses Wort von der Ungültigkeit der Opfer gesprochen worden? Wann hat Gott gesagt, dass die Opfer seinem wohlgefälligen Willen nicht entsprechen können? Obwohl er sie angeordnet hat im Gesetz, bei der Fleischwerdung Jesu Christi. Und das ist die Exegese, das ist die Auslegung des Schreibers des Hebräerbriefes in Hebräer 10, von dem ich nach wie vor glaube, dass es der Apostel Paulus gewesen ist. Und ich habe gute Gründe dafür. Da werden Sie sagen, wir haben doch immer gehört, das seien die Engel gewesen, die das Gesetz verursacht haben, die diesen Unglücksfall des Gesetzes herbeigeführt haben, in einer himmlischen Ratsversammlung, sodass Gott sich gleichsam von den Engeln hat überstimmen lassen und dass er zu ihnen gesagt hat, nunmehr gebe ich euch Vortritt, sie dürfen das Gesetz erlassen. Und damit dieses Gericht, damit diese Speise uns etwas besser mundet, diese Engelspeise, habe er dann ein wenig Prophetie mit hineingemischt. Ich frage Sie, wo steht dieses geschrieben? Und zwar in einem klaren Wort Gottes, in einem klaren exegetischen Zusammenhang. Da werden Sie sagen, es gibt im Neuen Testament drei Stellen, das durch die Engel vermittelte Wort. Ja, die gibt es. Aber sie sind nicht negativ und abwertend gemeint, sondern positiv. Bedenkt einmal die große Verantwortlichkeit, die ihr habt gegenüber dem durch die Engel übermittelte Wort. Und ich habe mich gefreut, als ich bei Heinrich Langenberg, bei dem großen Theologen Schlatter und auch in der Wuppertaler Studienbibel bei Oberkirchenrat Devor das bestätigt fand, was ich schon lange geglaubt habe. Wann haben die Engel das Gesetzeswort geredet? Als Legislative im Auftrag Gottes angeordnet und vermittelt am Berge Sinai. Und nirgendwo anders? Sie waren Mittler in der Übergabe des Gesetzes Jehovas. Und Moses war der Mittler in der Annahme des Gesetzes. Die Engel bildeten die Legislative, Moses aber die Exekutive. So sagen wir mit unseren juristischen Begriffen. Und deshalb heißt es in 5. Mose 33, Vers 1 bis 3, und dies ist der Segen, womit Moses, der Mann Gottes, die Kinder Israel vor seinem Tode gesegnet hat. Und er sprach, Yahweh ist vom Sinai hergekommen und ist ihnen aufgestrahlt von Seir. Er ist hervorgestrahlt von dem Berge Paran und ist gekommen von heiligen Myriaden oder mit heiligen Myriaden von Engeln. Aus seiner Rechten ging Gesetzesfeuer für sie hervor, aus der Rechten Gottes. Ja, er liebt die Stämme. Alle seine Heiligen sind in seiner Hand und sie lagern zu deinen Füßen. Ein jeder empfängt von deinen Worten. Ein Gesetz hat uns Mose geboten, ein Erbe der Versammlung Jakobs. Und er ward König in Jeschurun, als sich versammelten die Häupter des Volkes, die Stämme Israels allzumal. Da werden sie sagen, ja, da haben wir wieder die Myriaden der Lichtesengel. Ja, die haben wir nicht nur bei der Gesetzgebung, liebe Geschwister. Wir haben sie auch bei der Wiederkunft des Herrn Jesus. So wie es in 2. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 8 geschrieben ist, wo es heißt, wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsal zu vergelten denen, die euch bedrängen und euch, die ihr bedrängt werdet. Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel zusammen mit den Engeln seiner Macht, also mit heiligen Myriaden in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung übt an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die der frohen Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Welche Strafe erleiden werden? Äonisches Verderben weg vom Angesicht des Herrn. Heilige Myriaden. Das Wort von der Ungültigkeit der Opfer, die dem wohlgefälligen Willen Gottes nicht entsprechen können, weil sie nicht zum Ziel führen, wurde gesprochen beim Kommen Jesu Christi. Noch einmal, Hebräer 10 sagt es uns in aller Klarheit. Jetzt war der Heilstermin erreicht, wo dies gesagt werden konnte. Und darum wussten auch die Propheten des alten Bundes um diese Vorläufigkeit des Gesetzes. Ich möchte nur einmal lesen aus Micha 6, 6 bis 7. Womit soll ich vor Jehova treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird Yahweh Wohlgefallen haben können an Tausenden von Widdern? Er hat sie angeordnet, aber Wohlgefallen kann er nur haben an dem Passa-Widder Jesus Christus, seinem geliebten Sohn, an Zehntausenden von Strömen Öls. Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Wenn doch Gott seinen Erstgeborenen zur Verfügung stellte, als Loskaufpreis für die Sünden einer ganzen Schöpfung. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist und was fordert Yahweh von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln vor deinem Gott. Das ist das Innere auch des Gesetzes schon. Wissen um die Vorläufigkeit des Gesetzes, das hatten auch die Propheten, die wirklichen Gottesmänner. Denn zum Beispiel Mose hat das Passa gefeiert im Hinblick auf den kommenden Christus, als sehe er den Unsichtbaren. Erst beim Kommen Christi in die Welt wurde der Wille Gottes, der wohlgefällige Vorsatzwille seines Herzens, offenbar. Und nun heißt es in Psalm 40 von dem kommenden Messias, dass er zu seinem Gott und Vater sagt, Ohren hast du mir gegraben oder Ohren hast du mir durchbohrt. Das ist ein Piercing, des Alten Testamentes. So sagt man ja heute. Das stammt aus 2. Mose 21, diese Sitte. Wenn also ein Sklave in Israel zum großen Heimholerjahr freigelassen werden sollte oder zum Sabbatjahr, dann hatte er folgende Möglichkeit, wenn er aus tiefer Liebe zu seinem Herrn und zu der Familie seines Herrn bei ihm bleiben wollte auf Dauer und diese Freilassung nicht in Kauf nehmen wollte, dies seinem Herrn zu bekunden. Und als Zeichen seines Gehorsams, seiner Liebe zu seinem Herrn, hat man ihn an die Türe gestellt und das Ohrläppchen mit einem Nagel durchgraben und einmal kurz an diese Türe angeheftet. Eine barbarische Sitte. Das ist also das Zeichen eines prinzipiellen Gehorsams, der aus der Liebe geboren wird. Nun aber wird in Hebräer 10 dieses Wort verändert und in einer etwas anderen Weise wiedergegeben. Einen Leib hast du mir zubereitet. Vielleicht hat es der Hebräerbriefschreiber in dieser Fassung gegeben, geleitet durch den Heiligen Geist, weil er wusste, dass die Griechen von dieser Sitte mit dem durchgrabenen Ohr nichts gewusst haben. Das könnte durchaus sein. Aber nun wollen wir es auf Christus deuten, denn beides hat eine tiefe Bedeutung. In Jakobus 1 heißt es einmal von uns, wir sollten im Wachstum des Glaubens vollkommen und vollendet sein. Vollkommen in Christo Jesu, prinzipiell schon bei der Wiedergeburt, vollendet im Laufe eines geistlichen Wachstums und zum Ziel geführt. Das gilt auch für den Christus Gottes. Als er noch bei seinem Vater war, vor Grundlegung der Welt und vor allem vor seiner Fleischwerdung, stand er in diesem prinzipiellen, vollkommenen Sohnesgehorsam des durchgrabenen Ohres. Das Ohr ist ja ein Zeichen des Hörens und des Gehorsams. Dieser Gehorsam war vollkommen, aber er war noch nicht vollendet. Vollenden konnte der Sohn Gottes nach den Zeugnissen des Hebräerbriefes diesen vollkommenen Gehorsam des Knechtes Jahwes erst, als er Fleisch und Blut der Brüder angezogen hat und als er gelitten hat wie wir und als er versucht wurde wie wir und mit den gleichen Methoden und als er im Widerstand gegen die Sünde voll im Gehorsam seinem Gott und Vater diente. Und das ist nun der zubereitete Leib, denn der Leib ist das Instrumentarium für den Gehorsam. Die Glieder des Leibes sind Werkzeuge der Gerechtigkeit. Also das erste, der prinzipielle Gehorsam, in jenen Zeiten und Äonen schon vor Grundlegung der Welt. Das zweite, der zubereitete Leib mit den Werkzeugen der Gerechtigkeit, mit denen Jesus herumging und den Willen seines Vaters erfüllte. Das Brot, das ich esse, ist es, den Willen Gottes des Vaters zu tun. Den vollkommenen, wohlgefälligen Willen Gottes des Vaters, der vollendete Gehorsam in der praktischen Durchführung. Was hat das den Christus gekostet? Und also, sagt der Hebräerbrief, ist er vollendet worden. Im Gehorsam, im Leiden, das er erduldet hat. Über das durchgrabene Ohr und den zubereiteten Leib noch ein kostbares Wort aus Jesaja 50. Ab Vers 4, es ist auch ein Messiaswort. Der Herr Jahwe hat mir eine Zunge eines Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Das wäre ja auch was für uns, ein Programm Gottes für uns, dass wir eine solche Zunge eines Gottesgelehrten haben, dass wir nicht nur trockene Lehre weitergeben, sondern auch ein Wort haben für Müde, die nach Trost begehren, die danach begehren, durch das Wort und durch den Geist Gottes innerlich aufgerichtet zu werden. Darum sollten wir bitten. Aber das ist auch ein Wort in erster Linie für den Christus Gottes, die Zunge eines Gottesgelehrten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich solchen, die belehrt werden. Und nun wirklich, der Herr Jahwe hat mir das Ohr durchgraben. Und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden dar und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Da haben wir den Christus Gottes in seinem Leiden. Das ist jetzt der zubereitete Leib, den er sich hat schlagen und martern lassen, den er hat anspeien und verhöhnen lassen. Aber der Herr Jahwe hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden. Nahe ist der, der mich rechtfertigt. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen hintreten. Wer hat eine Rechtssache wider mich? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr Jahwe wird mir helfen. Wer ist es, der mich für schuldig erklären könnte? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Das ist der Christus, der in seinem Leiden bereits ausschaut auf seine Auferstehung. Also noch einmal, der prinzipielle Gehorsam im durchgrabenen Ohr, der vollendete Gehorsam in dem zubereiteten Leib. Und nun werden wir vielleicht noch einmal Hebräer 10 ein wenig besser verstehen können, wenn wir es noch einmal lesen, ab Vers 5. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer willst du nicht. Einen Leib aber hast du mir zubereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde findest du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen wohlgefälligen Willen zu vollbringen. Indem er vorher sagt: Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Sündopfer willst du nicht, noch findest du Wohlgefallen daran, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, deinen eigentlichen Willen, den Willen deines Herzens, deines Vorsatzes und deines Wohlgefallens. Er nimmt das Erste weg, den Schatten, das Vorläufige, damit er das Zweite, das Vollkommene und Endgültige aufrichte. Durch diesen Gotteswillen sind wir geheiligt. Durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wunderbar, dieses Wort und dieser Zusammenhang. Ich muss etwas auslassen und möchte zum Schluss kommen. Will aber dann doch noch lesen, ab Vers 11. Und jeder Priester steht täglich da, den Gottesdienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden bleibend hinwegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf immer dargesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihre Sinne schreiben. Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist kein Opfer für die Sünden mehr nötig. Und nun das Resultat des ganzen Kapitels 10, der ganzen heiligen, logischen Schlussfolgerung des Apostels in diesem Kapitel und einer wunderbaren Schriftauslegung auch im Hinblick auf den Messias Psalm 40. Ab Vers 19. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben oder Freudigkeit zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu auf dem neuen und lebendigen Weg. Wörtlich heißt es sogar auf dem neuen und frisch geschlachteten Weg, welchen er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch. Und weil wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun auch hinzutreten. Mit wahrhaftigem Herzen, in Vollgewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt von bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Zunächst einmal bis hierhin. Wir sind ja Könige und Priester Gottes. Wir sind eingeladen, hinzuzukommen in das Allerheiligste Gottes. Wir haben Zutritt zu dem Vater durch das Blut Jesu, so wie es auch in Epheser 2 geschrieben steht. Wir haben Zugang. Ja, wir haben sogar große Freimütigkeit und Freudigkeit und Offenheit dem Vater gegenüber. Liebe Geschwister, das sollten wir uns immer wieder fragen. Stehen wir noch in jener mittelalterlichen Theologie, die zwar einen gewissen Zugang zu dem Sohne Gottes hat, zu dem Heiland, und vielleicht sogar noch die sogenannte Gottesmutter Maria braucht, als zusätzlichen Mittler, damit der Heiland gnädig gestimmt wird, dass wir aber dem Vater aller Vaterschaften fremd gegenüberstehen, weil wir das Gefühl haben, wir seien bei ihm nicht am rechten Platz. Der Herr Jesus hat es einmal seinen Jüngern gesagt, hat es ihnen in die Herzen eingebrannt: Der Vater selbst hat euch lieb. Alles, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das soll geschehen. Der Heilige Geist ruft in uns: Abba, lieber Vater. Und wir haben Zugang zu dem Vater ins Allerheiligste. Deshalb sollten wir auch zu dem Vater beten, so wie es Jesus tat, wenn er sagte: Lieber Vater, gerechter Vater, heiliger Vater, Abba, lieber Vater, noch in seinen letzten Worten am Kreuz. Und als die Priester werden wir jetzt gerufen zur Anbetung. Wissen Sie, das war ein ganz bestimmter Weg, den hier der Hebräerbriefschreiber im Auge hat. Dass einmal das Blut, das am Misbeach, am Altar, im Vorhof vergossen worden ist, einmal gereinigt vom bösen Gewissen. Ach, das möchten wir auch immer wieder allen depressiven Gotteskindern sagen, weil es ein Zeichen für Depressionen ist, dass man Dinge der Vergangenheit und auch Sünden und Verfehlungen der Vergangenheit immer wieder ausgräbt, die längst vergessen sind. Und von denen Gott sagt, die habe ich versenkt im Meer, wo es am tiefsten ist. Wissen Sie, wo unsere Weltmeere am tiefsten sind? Im Philippinengraben, 11.000 Meter tief. Da können Sie nicht hinabkommen. aber wir holen sie immer wieder heraus und wundern uns dann, dass diese vergrabenen Leichen dann auch Leichengestank entwickeln, Verwesungsgeruch. Lass sie liegen, sie sind vergeben, gereinigt vom bösen Gewissen, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Priester gingen nämlich dann zu jenem großen Kupferbecken, das mit Wasser gefüllt war, und mussten ihre Hände und Füße und ihren Leib in diesem Wasser waschen, ehe sie Zugang hatten zum Heiligtum, um dort auf dem Räucheraltar den Weihrauch der Anbetung Gott darzubringen. Das sollten wir auch tun. Wir sollten uns täglich immer wieder neu waschen im Wasserbad des Wortes, und das haben wir ja auch in dieser Stunde getan, damit wir berechtigt sind, vor den heiligen Gott hinzutreten und in Anbetung ihm zu nahen, im Heiligtum der Anbetung auf jenem goldenen Räucheraltar, wo der Weihrauch emporsteigt als ein Bild für die Gebete der Heiligen. Denn auch wir sind nicht nur Könige, sondern Priester. Lasst uns hinzunahen, was für ein wunderbares Wort, und zwar mit Freimütigkeit. Gottes Furcht und Freimütigkeit sind keine Gegensätze. Ich sage es immer wieder neu, lesen Sie Jesajas 11, wo von diesem siebenfältigen Gottesgeist geschrieben steht, der sich in uns nach und nach entfaltet, wo es heißt, und auf ihm, dem Messias, wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und als letzte Erfüllung der Furcht Jahwes. Der Furcht Jahwes, einer hat gesagt, die Gottesfurcht ist die Türe zur Weisheit, aber in einer Türe wohnt man nicht. Das ist Dummheit. Gottesfurcht. Nicht Angst vor Gott. Das ist etwas ganz anderes. Denn die vollendete Liebe treibt die Angst aus. Aber eine heilige, frohe, beseligende Gottesfurcht. Und sogar von dem Messias heißt es, sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn, an der Furcht Jahwes. Und wenn das ganze Wohlgefallen Jesu Christi an der Gottesfurcht war, dann dürfen auch wir uns führen lassen zu jener Gottesfurcht, die verbunden ist mit ganz großer Freimütigkeit. Das sind keine Gegensätze. Wir lieben Gott nicht, weil wir ihn fürchten, sondern wir fürchten Gott, weil wir ihn lieben. Und so dürfen wir herzunahen. Es ist eine heilige Einladung, die uns hier am Schluss dieses Kapitels gegeben wird. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und frisch geschlachteten Weg, welchen er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun auch hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bereits bei etlichen Sitte geworden ist. Sondern wir sollten einander ermuntern, trösten, ermutigen, ermahnen. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag der Wiederkunft Jesu Christi herannahen seht. Was für ein wunderbares Wort, durch das wir eingeladen werden, zu dem lebendigen Gott hinzuzunahen.